Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Deutschlands schlimmster Serienmörder, das konnte jahrzehntelang behauptet werden, heißt Bruno Lüdke. Während des Zweiten Weltkriegs beichtete er 84 Morde an Frauen. Für 53 Verbrechen wurde er verantwortlich gemacht. 1944 wurde Bruno Lüdke getötet. Die Zeitungen waren seinerzeit voll von Berichten über seine Taten und 1957 flammte das Interesse noch einmal auf, weil der Kinofilm Nachts, wenn der Teufel kam, die Geschichte des Bruno Lüdke inszenierte. Es war das erste große Filmengagement für den damals 26 Jahre alten Mario Adorf. Heute weiß man, dass Bruno Lüdke kein Mörder war, sondern ein geistig zurückgebliebener Mann, der alles gestand, was ein Kommissar ihm unterstellt hatte. Der Fernsehsender Arte dokumentiert den Fall am 17. Februar. In unserer Sendung Kompressor hat Mario Adorf sich heute zu seiner Rolle als Frauenmörder geäußert.
Dass ich einem Menschen Unrecht getan habe, das hat mich dann schon umgetrieben, das muss ich sagen. Obwohl mich die meisten Leute beruhigt haben und sagen, reg dich darüber nicht auf, du hast eine Rolle gespielt und fertig. Natürlich, wenn man eine existierende Theaterrolle eines Dichters, wenn man die falsch interpretiert, dann tut man ja nur dem armen Dichter Unrecht posthum. Aber im Grunde ist das nicht so schlimm. Aber wenn man einen Menschen, der gelebt hat, dessen Familie noch da ist, und die dann letzten Endes ja einen schlechten Ruf bekommen, da sollte man Verantwortung spüren.
Soweit der Schauspieler Mario Adorf. Susanne Regner hat sich viele, viele Jahre mit dem Fall Lüdke und seinen Lügen beschäftigt. Sie lehrt Mediengeschichte an der Universität Siegen und ist Co-Autorin der umfangreichen Studie Fabrikation eines Verbrechers. Guten Abend, Frau Regner.
Ja, guten Abend, Frau Brinkmann.
Wann sind Ihnen zum ersten Mal Zweifel gekommen an der Bezichtigung Bruno Lüdkes, eine triebgesteuerte Bestie gewesen zu sein?
Ja, also da muss ich vielleicht etwas zu dieser Vorgeschichte erzählen. Nämlich während meiner Forschung zu Verbrecherfotografien bin ich zum ersten Mal in der Polizeihistorischen Sammlung im Berliner Polizeipräsidium auf die Vitrine gestoßen, in der eben dieser angebliche Mordfall Bruno Lüdke ausgestellt war. Da gab es so ein merkwürdiges Lichtbildalbum, eine Gipshand, Zeitungsartikel, Fotos auch von der Eingipsung eines Kopfes. Die Lehrmittelsammlung, muss man dazu sagen, war und ist es heute teilweise auch noch zum Anschauungsunterricht für angehende Kriminalbeamte und Polizisten da. Und das egal, wie alt die Fälle waren. Und 1994 dann, inzwischen unter neuer Leitung, wurde diese Vitrine entfernt, weil der Rotterdamer Kriminalist Jan A. Blau sein Buch da ließ. Er hatte also akribisch mit seiner Fachkenntnis nachweisen können, dass Bruno Lüdke keinen einzigen Menschen ermordet hatte oder haben könnte. Also alles fake, dieser angebliche Kriminalfall. Warum, und das habe ich mich schon damals gefragt, warum dann aber wurden in einem Jahr, nämlich von März 43 bis April 44, unglaublich viele angebliche Nachweise produziert zum, wie es damals hieß, Massenmörder Lüdke? Das kann der Kriminalist nicht erklären, auch nicht, was dann nach 1945, also bis in die Gegenwart an, ich nenne es mal True Crime, dazu produziert wurde. Und hier setzte jetzt die Arbeit der Kulturwissenschaftlerin und des Historikers an. Ich habe dazu übrigens schon 2000 in einer kriminologischen Fachzeitschrift publiziert. Seitdem hat es mich auch nicht mehr losgelassen. Und gemeinsam mit Axel Dossmann und dem Verlag Spector Books haben wir dann diese Fabrikation eines Verbrechers herausgebracht, also 18 Jahre später.
Einen geistig zurückgebliebenen Menschen zu manipulieren, schuldig zu sprechen und dann auch zu ermorden für Taten, die er nicht begangen hatte, das konnte in der Zeit des Nationalsozialismus geschehen. Und es gab ja wohl auch einen Hamburger Kripo-Beamten, der Zweifel an der Behauptung des Berliner Kollegen hatte. Also man konnte vielleicht von einem Riss wissen, aber warum, Frau Regner, hat sich das Bild in der Nachkriegszeit dann gehalten und verfestigt?
Ja. In der Nachkriegszeit nimmt ja die Geschichte überhaupt erst ihren Lauf. Das ist ja das Interessante, denn der Kriminalfall wird eben mit diesem fabrizierten Material im Nationalsozialismus überhaupt hier erst konturiert. Also über insbesondere eben mit historischen Fotografien ausgestatteten Bericht dieser True Crime Story in der Münchner Illustrierten 1956-57 wird das Ganze medial in Szene gesetzt. Zur gleichen Zeit stellt man im Berliner Kriminalmuseum das Böse aus und dann kommt der Remigrant Robert Ziukmak und macht daraus einen Spielfilm, ja, in dem die Nazis, die SS, die Fiesen und die bösen Figuren sind. Aber trotzdem, Bruno Lüdtke wird dort als Massenmörder bezeichnet. Aber eigentlich, da muss ich vielleicht dazu sagen, habe ich einen Schritt vergessen, nämlich der Spiegel berichtet über diesen Fall erstmals ausführlich, eben schon 1950 in einer Serie über die NS-Kriminalpolizei. Und hier werden überhaupt die Narrative für das Böse gesetzt, die so lange auch wirksam sind. Ja? Narrative wie über das Böse, wie der schädlichste Massenmörder Deutschlands, Dover Bruno, von Menschenaffen wird geschrieben, und zwar von Rudolf Augstein. Diese Formen der Rassifizierung eines Verdächtigen sind exemplarisch zu sehen und das wird auch in der Fernsehdokumentation morgen sehr gut erläutert.
Würden Sie sagen, die Publizistik der 50er, 60er Jahre hat dann auch ihren Anteil daran gehabt, dass die noch lebenden Schwestern des Bruno Lüdtke nicht versucht haben, den Bruder zu rehabilitieren? Mario Adorf sprach das ja auch an, dass man Schuld auf sich lädt, wenn man Lügen über einen Menschen verbreitet und die Angehörigen dann mit der Verzerrung leben müssen.
Ja, genau. Also im Zuge der großen Feier des Films 1957, die Schwestern hatten sich da organisiert und haben versucht, den Verleih, also Gloria Filmverleih, auch zu verklagen in diese Richtung. Ja, und das wurde abgewehrt mit dem Argument, also man würde das aus diesen Akten ziehen. Es hat ja niemals ein Urteil gegeben über Bruno Lüdtke. Es hat niemals eine juristische Sicht auf diesen Fall gegeben. Ja, und trotzdem hat man damals gesagt, das sei rechtens und vielleicht auch, weil der Film eben halt so populär wurde.
Frau Regner, würden Sie sagen, die Arte-Dokumentation bildet Sie das Leben des zwangssterilisierten, 1944 in Wien getöteten Bruno Lüdtke gerecht ab?
Das ist schwierig zu sagen, weil das, glaube ich, nicht das Ziel dieser Dokumentation, sondern die Dokumentation will mit besonderer Hervorhebung des Films zeigen, wie man sozusagen die Dokumente, die wir herausgehoben haben aus den Archiven, wie man die dagegen schneidet. Ja? Also wie man versucht hat, mit diesem Film auch und diesen Dokumenten aus dieser Vergangenheit umzugehen. Also von daher, den wirklichen Bruno Lüdtke kann man nicht rekonstruieren. Sondern es sind immer Geschichten. Also es ist ja auch eine True-Crime-Geschichte. Auch das, was eben, wie gesagt, in diesen Zeitungsartikeln, im Film, in dann späteren Dokumentarfilmen bis hin ins Internet, wo Internetquellen zeigen, wie Bruno Lüdtke eben als der größte deutsche Serienkiller hier benannt wird. Also bis da hinein, also bis in die Gegenwart, gibt es immer wieder neue True-Crime-Geschichten über Bruno Lüdtke.
Was lässt sich denn aus diesem, sagen wir, zweifachen Skandal lernen? Also der Bezichtigung und auch Tötung während des NS und der Aufrechterhaltung der Lüge in der Nachkriegszeit?
Ja, ich bin der Meinung, dass diese Fake News eben eine lange Vorgeschichte haben. Und die so populären True Crime Stories, die eben in Filmen, Podcasts, Zeitschriften, ne, das heißt ja immer Verbrechen nach einer wahren Begebenheit, dass man diese auch als Gemachte ansehen muss. Also das ist ja so der Kern von Fabrikation. Also ins semantische Feld gehören dann eben auch Herstellung, Erfindung, Fälschung, ja, von Fabrikation. Und wir hoffen, dass wir durch unsere Analyse in diesem Buch auch im Sinn einer politischen Bildungsarbeit ein Instrumentarium dafür bieten, dass man diese Fake News und diese True Crime Geschichten erkennen kann und sie analysieren kann, mit ihnen umgehen kann.
Die Erfindung eines Mörders heißt die Arte-Dokumentation über den Fall Lüdtke. Sie wird morgen gesendet und war der Anlass für unser Gespräch. Wer tiefer einsteigen möchte in den Skandal einer jahrzehntelang aufrechterhaltenen Lüge, kann das Buch lesen, das Susanne Regner mit dem Historiker Axel Dossmann veröffentlicht hat. Es heißt Die Fabrikation eines Verbrechers. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, Frau Regner.
Ja, ich danke auch.